Die Freibad-Saison ist zwar vorbei, trotzdem bekommt ihr von uns noch eine bunte Tüte voll mit Überraschungen, Wissen, kulturellen Exkursen und allem, was dazugehört. Allem, was eben Tomate Mozzarella so fruchtig frisch macht. Und damit herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast.
Moin, und in eurer bunten Tüte ist heute ein bisschen Dünger für eure Topfpflanzen. Und zwar soll man für die Topfpflanzen den richtigen Dünger für die Pflanzenart, die dafür empfohlen ist, das meistens hinten drauf verwenden. Und Flüssigdünger muss immer zu dem Gießwasser beigemischt werden. Den sollte man nie unverdünnt anwenden. Das ist ungefähr so wie mit Van der Roten. Roten sollte man auch nicht zu viel unverdünnt trinken, sondern am besten immer mit Fanta dazu. Dann soll man den Dünger entsprechend der Packungsangabe dosieren. Man sollte regelmäßig düngen und im vorgegebenen Abstand, also so alle 6 bis 8 Wochen. Und man sollte darauf achten, dass die Topfpflanze nicht völlig ausgetrocknet oder zu nass ist, wenn man die Zimmerpflanze düngen will. Nach dem Düngen ist es wichtig, dass die Topfpflanze gleichmäßig feucht ist. Frisch gekaufte Zimmerpflanzen müssen erst nach 4 bis 6 Wochen gedüngt werden. Direkt nach dem Umtopfen ist eine Düngung der Zimmerpflanze nicht notwendig. Starten Sie mit der Grünpflanzendüngung nach 4 bis 6 Wochen. Vor allem während der Hauptwachstumsphase sollten Sie den Grünpflanzen etwas Dünger verabreichen. Insofern wünsche ich euch eine gut gedüngte neue Woche und ganz viel Spaß mit unserer neuen Folge.
Ich war gerade etwas irritiert, dass du unsere Hörer siehst, bis mir dann aufgefallen ist, dass du einfach 1:1 die Beschreibung vorliest, die du da vor dir liegen hast. fand ich gut. Hat mich kurz aus dem Konzept gebracht, aber nicht lange. Hans, ich möchte diese Chance nutzen, um eine Blutgrätsche zu machen und dir ganz herzlich zu gratulieren zu deinem großartigen Erfolg am Wochenende. Ich hab's verfolgt. Ich war währenddessen im Fitnessstudio, dann lief das erste. Ich hab's angeschaut. Leider habe ich dich nicht mit Kim Jogge ins Ziel laufen sehen. Aber kurz danach, da war nicht viel Abstand. Erzähl mal.
Genau, ich war in Berlin am Start. Es war Marathon und es ist so eine schöne Stadt. Es ist so grandios. Du siehst alles. Vom Alexanderplatz über den Kuhdamm bis hin zur Siegessäule und dem Brandenburger Tor ist alles mit dabei. Also wer eine gute Sightseeing-Tour braucht, soll einfach beim Marathon nächstes Jahr mitmachen und dabei sein. Und Pacemaker von Kipchoge war ich eigentlich nur an der Theke. Ansonsten ist er mir einfach vorweg und einfach weggelaufen. Man muss sich das mal reinziehen. Der Typ ist mehr als 20 km/h gelaufen. Ich weiß gar nicht, mit meinem Klapprad schaffe ich das nicht mal. Und auch nur vielleicht 5 Kilometer weit bergab. Genau, also ich war ein paar Stunden später im Ziel. Ich habe es aber geschafft. Und ich muss sagen, nach einem Marathon gibt es 3 Phasen, wie sich die Beine anfühlen. Und zwar sind die Stichworte Eier, Roboter und Mensch. Und ich bin gestern Abend wieder im Stadium Mensch angekommen. Denn direkt nach dem Marathon war es zumindest bei mir so, da bin ich wie auf Eiern gelaufen, wie auf rohen Eiern. Und es hat noch bis Montagabend so angehalten. Dienstag war ich dann im Modus Roboter, dass ich schon mal ein bisschen meine Beine abwinkeln konnte, ohne direkt einen Schreikrampf zu bekommen. Und das Gute war, ich habe mir eine Sauna gegönnt, um ein bisschen zu regenerieren. Und das war genau die richtige Entscheidung, um dann wieder ins Stadium Mensch zu kommen. Und heute habe ich auch schon meine erste kleine Runde wieder gedreht. Ein Zehntelmarathon, also 4 Kilometer. War ganz gut. War heute auch echt gutes Wetter, war ein bisschen bewölkt. Und so rund 10, 12 Grad. Also perfekte Temperaturen. Und ich habe jetzt auf jeden Fall Bock, wieder anzugreifen und vernünftig wieder das Laufen aufzunehmen. Und habe mich auch gestern breitschlagen lassen von einem guten Freund, mich direkt anzumelden für den Tübinger Halbmarathon, den Nikolauslauf, worauf ich mich auch schon freue. Das ist am zweiten Adventswochenende in Tübingen. Wer sich also noch anmelden möchte, ist auch ein wunderschöner Lauf, ein bisschen hügelig. Daher kommt wahrscheinlich auch das Lied. Apropos Lied, ich habe heute den ganzen Tag schon einen Ohrwurm. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Vielleicht, weil ich irgendwie in Kindheitserinnerungen schwelge, momentan zumindest. Und ich weiß nicht, Manchmal kennst du das vielleicht, dass dir Erinnerungen kommen, wie du früher irgendwie mit deinen Eltern in Urlaub gefahren bist und hinten rechts dein Platz war. Und mein Lied der Woche ist auf jeden Fall Time After Time von Cyndi Lauper. Cyndi Lauper kennt man vielleicht von dem Song Girls Just Wanna Have Fun. Da gab es dieses Jahr auf jeden Fall auch einen neuen Remix. Aber ich packe auf unsere Running System Playlist Time After Time drauf. Ist, glaube ich, ein ganz guter Cooldowner am Ende des Tages, am Ende eines Trainings oder wann auch immer. Gönnt's euch und das ist mein Lied der Woche.
Da schließe ich mich doch an mit dem Lied der Woche. Mein Lied ist auch ein bisschen älter, ein bisschen nostalgischer. Es geht nicht ganz so ab wie dein Lied. Und zwar packe ich von Eros Ramazzotti Nu Bella Cosa Non C'è drauf. Warum? Manchmal ist es kurios mit den Ohrwürmern. Man weiß nicht, woher sie kommen. Deswegen heißen die Dinger wahrscheinlich so. Die kriechen nachts in euer Ohr und sind den ganzen Tag bei euch. Nu Bella Cosa Non C'è. Hatte
Wie
ich
heißt es
tatsächlich als
nochmal?
Ohr. Nu bella
Nu
cosa non c'è. Nu bella
Corse?
cosa. Cosa.
Cosa.
Mit C.
Cosa.
Genau, eins der bekannteren Lieder von Eros Ramazzotti.
Ah, Più bella Cosa.
Heißt Più bella cosa.
Ja, es heißt Più bella Cosa. Aber ich
Okay,
packe es sehr gerne drauf.
seht ihr, das passiert, wie wenn man als Kind ein englisches Lied gehört hat und man hat einfach mitgesungen. Völlig überzeugt, dass man den Text kennt und man hatte einfach keine Ahnung, was man da singt. Das geht mir heute noch so. Ich zieh's durch.
Ja, geht mir
Nu
genauso.
bella cosa non c'è. Nu bella cosa non
Juhu,
c'è.
Tratti weh und so weiter.
Ist
Du li
wirklich.
passo und so weiter. Genau, da kommen mir direkt warme Gedanken. Und Wärme ist ein gutes Stichwort, denn ich bin immer noch am Überlegen, ja, mache ich jetzt meine Heizung an oder nicht? Und ich habe hier so einen kleinen Holzofen. Letztes Jahr habe ich noch drüber gelacht und dachte mir, hä, was soll das hier mitten im Wohnzimmer? Und eigentlich stört es einrichtungstechnisch, aber dieses Jahr, muss ich sagen, ist das Ding einfach Gold wert. Und vielleicht habt ihr so einen alten Thermostat, wo noch so eins, Stern, Mond, zwei, drei, Sonne, vier und fünf ist. Und ich habe recherchiert und habe euch hier die Information, was diese Zahlen, welche Gradzahlen sich dahinter verbergen. Und zwar ist dieses Eis, dass es mindestens 6 Grad in diesem Raum ist. Und das ist quasi der Frostschutz, den man nur in Kellerräumen benutzen sollte. Dann die 1, das sind 12 Grad und das ist super für den Windfang oder das Treppenhaus. Die Mondeinstellung zwischen 1 und 2 sind 14 Grad. Und meint alle Räume nachts, das ist die sogenannte Nachtabsenkung. Wenn ihr die nicht habt, dann stellt einfach auf Mond. Die 2 ist 16 Grad und für den Hobbyraum oder das Schlafzimmer geeignet. Zwischen 2 und 3, 18 Grad, wäre für die Küche oder neuerdings auch für öffentliche Gebäude, Schulen und so weiter und so fort. Die 3, 20 Grad oder die Sonne ist für Wohn- und Esszimmer. Die sogenannte Grundeinstellung dafür. Zwischen 3 und 4 sollte man Arbeits- und Kinderzimmer heizen. Das wären 22 Grad, wobei ich bei 18 Grad viel besser arbeiten kann als bei 22 Grad. Die 4 ist für 24 und meint das Badezimmer. Und 5 sollte man eigentlich nie einstellen. Das sind 28 Grad und da könnte man auch schon fast einen Aufguss machen. Und wenn man aber ein Hausschwimmbad hat, dann kann man hier natürlich die 5 einstellen, denn das ist die Empfehlung für ein Schwimmbad, 28 Grad.
Ja, wer ein Hausschwimmbad hat, ich glaube, da sind die Energiekosten weniger die Sorge. Aber grundsätzlich hat Hans natürlich recht. Also geht sparsam und dosiert mit dem ganzen Thema um. Aber Angst haben müsst ihr meiner Meinung nach nicht. Frieren müsst ihr auch nicht. Ist ja auch nicht gesund. Aber es gibt auch Alternativen zu diesem alten 5-Stufen-Heizregler. Und zwar gibt es die Möglichkeit, sich einen elektrischen Thermostat einzubauen. Der funktioniert dann über eine App. Und da könnt ihr zum Beispiel Zeitpläne erstellen, sodass der zum Beispiel, wenn ihr unterwegs seid, schon anfängt, bevor ihr heimkommt, die Raumtemperatur entsprechend anzupassen. Das heißt, der hält, kann auch eine gewisse Temperatur dann halten und heizt zum Beispiel erst dann hoch, wenn ihr wisst, ihr kommt unter der Woche immer abends um 6 heim. Könnt ihr das so einstellen, dass bis 6 dann ihr die 19 Grad habt, und das könnt ihr wirklich gradgenau machen. Und damit fahrt ihr eigentlich ganz gut. Der erkennt sogar, wenn euer Fenster auf ist, und regelt dann die Heizung komplett runter. Also ist eine gute Sache. Spart euch auf jeden Fall den Ärger mit dem Vermieter oder hinterher mit der Heizkostenabrechnung und sorgt dafür, dass es in eurem Zuhause immer kuschelig warm ist. Ich zum Beispiel muss sagen, ich habe die Heizung noch nicht an. Ich finde es noch ganz angenehm. Es ist zwar ein bisschen frisch, aber jetzt nicht kalt. Und ich habe ja einen Pulli an und nachts liege ich unter der warmen Decke. Da kriege ich eh nichts mit. Und von dem her, ich habe damit eigentlich keine Probleme. Es härtet auch ein Stück weit ab. Also ich mache es jetzt nicht, weil ich sage, ich geiz jetzt mit den Energiekosten, sondern ich halte es halt für noch nicht notwendig, weil ich mir nachts, also ich friere nicht in meinem eigenen Zuhause so. Ich bin da relativ unempfindlich. Bei mir dauert es relativ lang, bis mal die Kälte durch die Schichten kommt. Ich habe ja auch genug Schichten. Also ich bin jetzt kein Oger. Oger sind ja wie Zwiebeln, das wisst ihr ja. Aber wie gesagt, dauert eine Weile, bis das Cenk anfängt zu frösteln.
Frösteln ist ein gutes Stichwort. Nach einem Lauf draußen, wenn es kalt ist, ist ja eine heiße Dusche auch richtig gut. Oder man macht es halt mit einem Waschlappen, je nachdem. Und ich habe noch mal ein bisschen ein paar Haushaltstipps für euch, die ich raushauen möchte. Für alle, die jetzt neu anfangen zu studieren und bisher noch im Hotel Mama gewohnt haben. Grüße gehen raus. Wie oft sollte ich Dinge wechseln? Und zwar Duschhandtücher. Was meinst du, wie oft sollte man die benutzen und danach dann eigentlich wechseln?
Also ich sage immer, es kommt drauf an. Grundsätzlich, ihr duscht, ihr trocknet euch ab, das Handtuch ist nass. Wenn ihr im Bad so eine, da gibt es ja inzwischen diese Heizstände, wo man das drüber hängt, und dann kann man die auf 1 oder 2 trennen und dann trocknet es über den Tag. Natürlich, der Grund, warum man es wechseln sollte, ist klar. Da sammeln sich dann Bakterien und allerlei Gedönsens. Deswegen sollte man aus hygienischen Gründen, ich glaube, einmal die Woche das Handtuch schon wechseln.
Genau, also nach 4, 5 Mal benutzen sollte man das Duschhandtuch wechseln. Genauso den Spülschwamm einmal wöchentlich. Bettwäsche. Wie oft wechselst du Bettwäsche? Da halte ich mich nicht ganz so dran an die Empfehlung, weil, ja, also was meinst du, was ist die Empfehlung? Und also, wie oft wechselt man in Wirklichkeit?
Das hast du jetzt schön gesagt, weil ich wollte gerade sagen, wie oft man sollte und wie oft man es macht, das sind da, glaube ich, zwei Welten. Man sollte es öfters tun, als man es macht. Das kann ich aber jedem attestieren, der hier zuhört. So eine Schicht, das selber machen muss, der nicht im Hotel Mama wohnt, weil im Hotel Mama ist Mama hinterher. Ich sage mal, auf jeden Fall alle 10 bis 14 Tage sollte man es tun. Wie oft macht man es effektiv? Vielleicht einmal alle 3 bis 4 Wochen, so rum.
Genau, alle 2 Wochen sollte man wechseln und im Sommer sogar öfter, wenn man ein bisschen mehr schwitzt, weil der menschliche Körper verliert in der Nacht ungefähr 1 bis 1,5 Liter Wasser. Man atmet das natürlich in die Raumluft ab, aber manche Leute, die schwitzen natürlich auch. Merkt man gar nicht, aber so ist es. Zahnbürsten.
Da muss ich sagen, bin ich relativ gut dabei. Also die wechsle ich relativ häufig. Aber das Problem ist, wenn ich das jetzt sage und dann sage ich, ja, ich wechsle die, keine Ahnung, alle 3, 4 Wochen mal. Weil das Ding ist, die wäscht man ja jedes Mal aus und man putzt 2 Minuten morgens und 2 Minuten abends. Und es ist ja jetzt nicht so, dass die komplett schwarz ist, nachdem ich die Zähne putze. Also da müsste schon viel passieren, dass es so ist. Deswegen denke ich mal, das reicht so, wie ich das mache. Aber du wirst mich bestimmt gleich aufklären.
Du alter Streber. Also du wechselst die sogar doppelt so häufig, als die Empfehlung ist. Also alle 3 Monate oder natürlich nach einem Infekt. Also wenn man krank gewesen ist, dann sollte man die auch wechseln natürlich. Und jetzt das Spannendste, finde ich, ist, kleiner Trommelwirbel, die Klobürste. Wie oft sollte man eine Klobürste wechseln? Ich glaube, in meiner WG-Zeit haben wir die Klobürste eigentlich 0-mal gewechselt und ich habe da 2 Jahre gewohnt. Also
darf ich sagen?
Weiß ich was, nicht.
Ja, also man muss immer unterscheiden zwischen dem, was gesellschaftlich anerkannt ist und dem, was in solchen Hygiene-Guides steht. Ist ja grundsätzlich so. Die einen sagen jetzt, wie kann man dann, keine Ahnung, 5 Wochen in der gleichen Bettwäsche, und ja, so ist es halt. Findet euch damit ab. Klobürste. Nun, das ist ja jetzt so, die hängt ja im Bad. Grundsätzlich. Oder man hat sie, also da gibt es ja verschiedene Modelle. Ich glaube, das ist modellabhängig. Wenn man so eins hat, das in so einer Vorrichtung ist, das man nicht sieht, dann ist es einem relativ scheißegal, wie das aussieht. Hauptsache, es erfüllt seinen Zweck. So, wenn man jetzt aber eine hat, die so frei hängt, wo jeder, der zu Besuch ist, die gleich sieht, dann sollte die natürlich nicht aussehen wie Arsch. Und dann guckt man vielleicht öfters mal, dass man zumindest eine neue Bürste, nicht die unbedingt die Halterung kauft.
Ja, also die Empfehlung ist, nach 6 Monaten sollte man die Klobürste wechseln. Kleiner Tipp am Rande, schwarze Klobürsten, genau, kann man vielleicht noch 1-2 Monate länger benutzen.
Kleiner Tipp, weiße Klobürsten, weil grundsätzlich, wir gehen ins Detail, scheißegal. Also, wann benutzt man eine Klobürste? Ist ja logisch, Rückstände zu beseitigen. Wann benutzt man sie noch? Natürlich, wenn die Toilette verstopft ist, weil man statt dem 2-lagigen gedacht hat, komm, ich gönn mir mal und nehme jetzt mal das 3-lagige Klopapier, und dann drückt man so ein bisschen nach in der Hoffnung, dass dann dieses erlösende Geräusch kommt und das Wasser wieder abfließt. Das ist doch so. Das darf man doch mal aussprechen, das ist doch die Wahrheit. Und häufig ist es so, dass dann das Papier eben an der Bürste hängen bleibt. Wenn man dann eine schwarze Bürste hat, hat man natürlich das Problem, dass dann irgendwann so Klümpchen antrocknen. Und es ist dann ein unschönes Bild. Ja, so ist es.
Da kann man aber den Topf, den Kochlöffeltrick benutzen und das quasi an der Klobrille abschlagen, weißt du? Ja, genau.
So, genug davon. Aber Klopapierkomfort ist ganz, ganz wichtig, weil da dürft ihr nicht sparen. Also einlagiges Klopapier, ich kenne es von meiner Hochschulzeit. Wenn es nullagiges gegeben hätte, hätten die es gehabt. Ich bin jetzt auch nicht der 4-lagige Typ, muss ich auch nicht haben. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich irgendwo bin, wo die 4-lagiges haben, dann tendiere ich als Schwabe dazu, nicht so viel zu nehmen, weil ich es noch immer im Hinterkopf habe, dass es ja verstopfen könnte. Und ich habe keinen Bock, irgendwo, wenn ich wo Fremdes bin, die Toilette zu fluten. Das ist, glaube ich, das Unangenehmste, was dir passieren kann.
Was auf jeden Fall angenehm ist, ist, einen wunderbaren Filmeabend zum Beispiel zu machen. Und ich weiß, wir beide sind auf jeden Fall 2 Disney-Kinder. Und einer der legendärsten Filme, finde ich, ist König der Löwen Teil 1. Natürlich die alte Zeichentrickversion. Und bei mir letztens im Insta-Feed ist aufgetaucht so ein Video, wo sich jemand ein paar Gedanken zu dem Film gemacht hat. Und das finde ich richtig krass. Der hat das dann auch so ein bisschen zusammengeschnitten. Und vielleicht erinnerst du dich an die Szene. Simba wird in dieses Tal der Toten gelockt und Mufasa auch. Und dann kommt diese Horde Büffel, diese Wasserbüffel, die dann Mufasa letztlich tot trampeln. Und dann kommen die blöden Hyänen und lachen noch darüber. Und das Krasse ist, Hyänen essen keine Löwen. Hyänen essen keine Löwen. Und dann hat er so einen Cut gemacht. Und dann sieht man, wie Scar in seiner Höhle ist. Und der tut ja so mit diesem einen Skelett, was bei ihm halt rumliegt, tut er so, als wenn Mufasa spricht. Und tatsächlich ist es so, dass nur Löwen Löwen essen. Das bedeutet, dass Scar Mufasa, also seinen eigenen Bruder, hat in den Tod rennen lassen und dann aber auch quasi gefressen hat. Das, weiß nicht, das geht mir irgendwie, finde ich das nochmal Nochmal einen krasseren Plot-Twist, als ich bisher erfasst habe. Und ich habe 30 Jahre gebraucht, um das zu erkennen.
Ja, dieser Typ kriegt übelst den Hate ab, weil der geht sogar noch weiter. Man sieht, ich glaube, in einem anderen Disney-Film, wo dann einer dieses Fell trägt von Mufasa als Schmuck. Also ich weiß, welchen Typ du meinst. Der Typ versucht, Kindheitsträume mit aller Gewalt zu zerstören. Das muss ich an der Stelle einfach mal so sagen. Der hat nämlich auch was über Findet Nemo gesagt. Das fand ich ziemlich unschön, weil Findet Nemo ist einfach ein toller Film. Ich sage jetzt nicht, was er behauptet, weil ja, ich finde, er hat radikale Ansichten. Das kann man so sehen, muss man aber nicht. Das ist so ein bisschen der Querdenker der Disney-Welt. Und ich lasse mir das nicht gefallen. Du kriegst mich nicht mit deinen grünen Theorien. Naja, es mag schon sein, dass Disney da die spoilern ja quasi in, also das haben sie ja auch, dass die in manchen Filmen dann quasi schon den nächsten Film anteasern mit so Details. Weißt du, wo die dann zum Beispiel schon eine Figur einblenden, die dann im nächsten Film auftaucht und so weiter. Das machen die ja ganz gerne. Aber ja, ich finde auch, man muss Disney-Filme so stehen lassen, wie sie sind.
Ich habe eine wunderbare Weisheit der Woche für euch, und zwar aus Mulan. Eine Blume, die in der Dürre erblüht, ist die seltenste und schönste von allen. In diesem Sinne, es war mir wieder ein innerliches, herzensmäßiges und seelisches Blumenpflücken mit dir und mit euch natürlich auch. Und ihr seid alle wunderschöne Blumen in der Dürre des Alltags. Und kommt vielleicht nächste Woche wieder an euer Wasserloch der guten Laune, nämlich zu Tomate Mozzarella, wenn es wieder heißt.
Alle unsere Träume können in Erfüllung gehen, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. Um Walt Disney an der Stelle zu zitieren, wir haben den Traum, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Lebt bitte mit uns unseren Traum, euer Team von Tomate Mozzarella, eurem fruchtig-frechen Wohlfühl-Podcast.
Bis dann, ciao.
Ciao.